This is Gino the announcer, and you are listening to the Barbell Program Podcast with Peter and Alex. The bar is loaded.
Okay.
Kept this look good. Alex.
Peter.
Wir
sind wieder beim...
Sitzen wieder da.
Richtig. Ich mehr schlecht als recht.
Na, sitzen tust du gut.
Sitzen tue ich sehr gut, ja.
Das stimmt.
Bin aber todkrank, habe die Männergrippe. Und dementsprechend kann es sein, dass ich, wenn ich da hinscheide,
ja, okay, ja,
dann du als Notfallsanitäter bitte,
ja,
auch wenn du das wahrscheinlich jetzt offiziell nicht darfst, aber stell mir den Tod fest.
Ja, das, ja. Oh, das kann ich. Also jeder kann den Tod feststellen bei einer offensichtlichen Todesursache. Da gibt es ein paar Dinge, die dazu zählen. Köpfung, Leichenflecken, Männergrippe.
Okay, kannst du mir unter der Hand legen noch einmal?
Und köpfen damit.
Ja, genau. Ja. So, die 500 Kilo waren schwer, Schulterdruck.
Ja,
aber so irgendwas. Probiert. Jetzt probiert, ja. Er war knapp oben.
Ja. Er hat sich langsam aufgesteigert.
Dann haben sie die Goldschlagane eingesetzt und haben die Muskelspannung ausgenommen.
Ja. Wie nennst du den Querbrückenzyklus?
Greif-Loslass-Zyklus,
finde ich sehr schön.
Greif-Loslass-Zyklus.
Macht das Ganze viel fassbarer.
Ja, ja, genau, fassbarer.
Also greifen. Man war sofort, um was geht eigentlich?
Ja, Fass-Loslass-Zyklus.
Ist totaler Blödsinn. Ja. Alexander, warum haben wir uns getroffen heute eigentlich?
Der übrigens ein Lehrer bei mir im Ohr gehört hat, während er den Finger ins Ohr schon gesteckt hat.
Aber beide oder an?
Nein, er hat immer an und dann hat er Press geatmet und das, was er gehört hat, das ist der Greif-Loslass-Zyklus. Das ist der größte Scheiß, den es auf der Welt gibt. Bitte mach das nicht noch. Ja.
Ich hab's probiert, ich hab's kurz gehört, glaube ich.
Ja, das hat sicher nichts mit dem Blut zu tun. Das ist primär der Greiflosen-Zyklus. Ja. Warum uns heute getroffen? Weil wir schon sehr lange keinen Podcast mehr gemacht haben.
Und der Hass.
Der Hass
unaufhaltbar
hat mich aus dem Bett gezogen. Und die Leier, weil die haben das schon spazieren.
Ja, da, der muss.
Genau. Aber eigentlich fangen wir mit etwas, weil ich glaube, wir beide haben uns in der letzten Zeit und in den letzten Wochen, vielleicht sogar Monaten, enorm viel mit auf der sehr im ersten Blick polarisierenden Trainingssystemen auseinandergesetzt, nämlich mit Westside-Training und Emerging Strategies vom ATS, wer das nicht kennt. Und haben uns da nicht nur Podcasts angeschaut, sondern auch Berichte durchgelesen, Dokumentationen angeschaut, Bücher gelesen,
was du das whatever. Glück gehabt, sogar mit manchen drüber geredet.
Tatsächlich, ja. Ich Glück habe und mit manchen drüber geredet und sogar ich habe Mike übrigens auch geschrieben.
Ja, okay. Ja.
Und habe geschrieben, ob er mir die Link schicken kann, wo er
was auf Podcast sagt,
zum Besten das erklärt
hat.
Und das war gestern aufs Dach, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, also die von dem...
Schlaft noch.
Ja, darf noch schlafen. Wobei ich auch das, und das jetzt gegen das komische Glück gehabt habe, ein bisschen krank zu sein und deswegen nicht trainieren habe können, somit 20 Stunden in der Woche mehr Zeit gehabt habe, damit ich mir sowas reinziehe.
Bei mir hat es ja auch wie
krank. Und Lesbenbonus ist du gesagt.
Ja, okay. Bei mir hat es ja auch wie krank angefühlt. Ich bin am Rauch gesessen, Cardio gemacht und habe mir so diese Sachen zu Gemüte geführt.
Gut, du hast die Körperkerntemperatur durch sowas erhöht.
Völlig richtig,
ja.
Im Endeffekt.
Entweder du wirst krank oder machst Cardio, beides hat
das gleiche aus.
Effekt auf kardiovaskuläres System. Deswegen ist es super, während man krank ist, kann Sport machen, weil das einfach ein Overkill ist.
Außer.
Weil du eh schon durch, wie aufs Trail fährst und gleichzeitig schwimmst, das kannst du auch nicht machen.
Nein, das, ja. Außer, natürlich, es geht um Muskelaufbau. Dann war es wieder gut.
Wenn man.
Ein bisschen erhöhte Körpertemperatur hat.
Ja. Und wenig Antioxidantien essen, wie wir gehört haben.
Man muss sich mittlerweile durch die Flut der Antioxidantien, muss man sich ja schon darum kümmern, habe ich genug Oxidantien?
Ja, wie wir schon mal gesprochen haben, ich muss unseren Auspuff legen.
Relativ häufig mache ich das.
Für maximalen Muskelaufbau, es gibt da neue Studien, wie Antioxidantien auf Muskelaufbau wirken, dürfte leicht hemmend sein.
Ja.
Deswegen ist unsere Konklusion, man legt sie unter ein laufendes, aber doch parkendes Auto, weil sonst ist mit Muskelaufbau nichts mehr. Und atmet ein bisschen Abgas ein, aber nur leichte, also
nur
dass
leicht.
Man nicht stirbt, aber dass man genügend O3 hat und keine Ahnung, was auch immer, ja, ein wenig Feinstaub, auf jeden Fall Radikale,
fünf freie Radikale,
damit dem Muskelaufbau nichts entgegensteht.
Das ist übrigens O-Ton Brad Schönfeld.
Ja.
Ja, und der es mittlerweile sogar in den Online-Standard geschafft hat, weil da dürfte eine Reporterin geben, die sich da relativ intensiv auch mit Sportfragen beschäftigt und die hat eine Studie von ihm zitiert, wo es eben darum ging, was ist besser, Progressive Overload oder Muskelverwirrung. Ja?
Okay.
Und hat seine Studie zitiert.
Tatsächlich?
Ja.
Schweiterprinzipien des Konfusionstrainings?
Ja, ja, genau. Ja. Oder wie man es auch nennt, Personal Training.
Ja. Der Zollwald dafür.
Ja.
Ja. Was macht man heute, Coach?
Coach, was machen wir? Was anderes als letzte Mal, ne?
Genau, richtig. Wir zwar machen heute Folgendes, wir haben uns ein bisschen überlegt, dass wir heute über Westside und Emerging Strategies reden.
Genau, ja.
Und zwar
unsere Gedanken.
Genau, vor allem über die von euch Fortgeschrittenen. Und wir waren natürlich euch sehr dankbar, wenn sie euch in diese Meinungen, die wir haben, einklingt und eure Meinung entweder hier hinterlasst, beziehungsweise dies direkt Peter schreibt oder an meinen Bruder, der schickt mir das dann sicher weiter.
Mhm.
Der kriegt in letzter Zeit jetzt wenig Nachrichten. Und dann können wir natürlich auf das auch eingehen, den folgenden Podcast. Und unsere Meinungen werden sich dadurch auch natürlich adaptieren, weil das sind ja nur unsere beiden Meinungen. Und da gibt es sicher einen Haufen von euch, die sich ebenfalls schon Gedanken darüber gemacht
haben. Ist generell super, weil ich habe, also ich streichle da nicht mich oder mich irgendwo im Intimbereich, das ist die Leier ist auch da. Wenn das vielleicht am Video blöd umkommt oder wenn man am Ton dann irgendwelche Streichbewegungen hört, wir streicheln uns nicht gegenseitig, ich streichle den Hund. Ich hab gestern am Sonntag einen Post auf Instagram, also Instagram versuche ich mittlerweile so gut es geht zu vermeiden, beziehungsweise versuche ich es zu kanalisieren und habe am Sonntag einen Post gemacht, was mich die Woche beschäftigt hat und das war eben letzte Woche hauptsächlich konjugierte Trainingsmodelle oder halt Concurrent Training oder Westside, wie man es nennt. Und da hat mir der Engelbert Daurer schon zurückgeschrieben zum Beispiel, der ja in der WUAP startet und Multiplier Equipped startet und der sich sehr viel auch mit Trainingsplanung beschäftigt, weil ich glaube, er macht die Trainingsplanung dort für die Burschen, die dort trainieren.
Mhm.
Und er hat auch gesagt, er hat sich natürlich über die letzten 1,5 Jahre viel über Westside beschäftigt. Vielleicht gehen wir kurz auf Westside ein, was das Prinzip dahinter wäre. Und was nicht das Prinzip dahinter ist, was nämlich manche glauben. Grundsätzlich kommt das Ganze ja, also Conjugate oder Concurrent Training ist ja einfach, man versucht in der Theorie mehrere athletische Faktoren gleichzeitig zu verbessern. Ja? Also so sagt die Theorie.
Richtig.
Ist jetzt einmal, grundsätzlich würde man nicht unbedingt sagen, dass das das Grundprinzip von Westside ist. Ja? Ich meine schon, so wie Sie sagen, aber man wird es nicht direkt assoziieren, weil wenn man sich nicht näher damit beschäftigt, sind es ein paar Haverer, die irgendwo schwer beugen, schwer drucken, schwer heben. Und was hat das dann mit dem zu tun? Das Grundprinzip dahinter ist, die Decke bricht kurzfristig ein, aber das haben wir im Griff.
Das hat jetzt.
Grundprinzip dahinter ist ja, dass es pro Woche einen Max Effort Upper Body, einen Max Effort Lower Body, einen Dynamic Effort Lower Body und einen Dynamic Effort Upper Body Tag gibt.
Genau.
Ja? Was heißt das jetzt?
Ja, sie teilen das mehr oder weniger ein in schnelles und langsames Training, wobei das langsame Training automatisch schwerer sein muss, weil man es nicht absichtlich langsam macht, sondern das Gewicht das Ganze langsam macht. Sie haben auch noch diese dritte Form des Trainings, das in Zaciorska beschrieben wird, nämlich die Repetition Method.
Mhm, stimmt, ja.
Also die Wiederholungsmethode, wo es dann eher mehr um Muskelaufbau geht.
Ja.
Sie meinen, dass die Max-Effort-Lift logischerweise das Nervensystem am spezifischsten so trainiert, und Sie meinen auch, das ist mit Abstand das Wichtigste, so wie es dann im Wettkampf benötigt wird, auf der einen Seite. Man muss aber dazu sagen, es ist nicht so spezifisch, dass Sie immer den Wettkampflift machen. Sie machen immer eine Hybridform des Wettkampflifts.
Ja.
Auf das kommen wir dann noch zu sprechen, weil das ist auch ein wichtiger Unterscheidungsfaktor zu sehr vielen anderen Trainingsprogrammen und zu sehr vielen anderen Theorien und womöglich vielleicht auch leichter Kritikpunkt an dem Ganzen.
Ja.
Ja. Und der Dynamic FAT, der meistens irgendwo im Bereich 50-60% Fmax stattfindet, mit zusätzlich variierenden Widerstandskurven, die durch Bänder oder Ketten variiert werden und die ungefähr dann auf 25-30% des Gesamtwiderstandes aufmachen. Das heißt, man ist dann irgendwo im Bereich 75-85% Fmax, zumindest im oberen Bereich des Lifts.
Bewegen, genau. Ja.
Und da geht es ihnen darum, das Nervensystem ebenfalls sehr hoch zu belasten, aber eben durch die Geschwindigkeit, weil Louis Siemens meint, Kraft ist Masse mal Beschleunigung und eine Komponente trainiert man mit dem Max-FAT und eine andere mit dem Dynamic-FAT. Wobei der und Dave Tate hat darüber auch sehr viel gesprochen, der Riesenvorteil bei einem Dynamic Effort Day ist der, dass ich eine sehr große Anzahl an Wiederholungen zusammenbekomme und dadurch technisch sehr, sehr viel lernen kann.
In einem spezifischen Bereich, ne? Weil wenn wir da von einem hochvolumigen Tag sprechen, glaube ich, sind es 12 bis 15 Sätze mit 2 bis 3 Wiederholungen oder bis zu 5 Wiederholungen.
Genau.
Ja? Und, aber trotzdem im Lockout dann quasi oder im obersten Teil der Bewegung sind wir fast bei 80%.
Richtig.
Also,
oder manchmal, genau, oder manchmal sogar drüber. Ne? Ja, wenn du jetzt hast deine 10x3 bei Bankdrücken, hast du 30 Lifts, hast du dann ungefähr 3 Lifts oder 4, 5 Lifts über 80% beim Max-FVD, weil das kommt schon zusammen. Mhm. Sind wir bei 35 Lifts mal 4, bist du ungefähr bei 140 Zugängen pro Woche, was bedeutet, wenn du technisch dich verfeinern willst, ist natürlich ein Wahnsinn, weil du 140 qualitativ sehr hochwertige Bewegungen ausführen kannst, beziehungsweise sehr hochwertige Wiederholungen hast. Und sie meinen auch, es ist besser, mehr Sätze hier zu trainieren als Wiederholungen, weil durch die Ermüdung die letzten Wiederholungen meistens nicht mehr technisch optimal ausgeführt werden können. Mhm. Was sowieso durch das geringere Gewicht beim Dynamic Effort Day in den Hintergrund gerät, weil durch das geringe Gewicht kann man sich natürlich auf die Technik sehr gut konzentrieren. Ja. Das heißt, man teilt es ein in Spezifik, eigentlich teilt man es ein in Spezifik von der perfekten Technik, Spezifik auf der anderen Seite beim Max Effort Day durch die hohe muskuläre, neuronale, sehr spezifische Spannung. Und was man auch nicht vergessen darf, sie meinen, dass eine Maximalkraft nur eine gewisse Zeit aufrechterhalten bleiben kann. Das stimmt ja. Mhm. Und durch den Dynamic Effort Day lernst du, dass du schneller an deinem Maximum bist, schneller die Kraft auf die Stange bringst und somit die Stangen schneller ins Lockout bewegen kannst und somit zum Beispiel der Energiespeicher kein Grund dafür ist, dass die Bewegung irgendwo einen Sticking Point hat. Das kann ja auch sein. Ja. Wenn die Bewegung einfach 6-7 Sekunden dauert, dann hast du auf einmal einen Sticking Point da, wo gar keiner sein dürfte, weil ATP und Kreatinphosphat leer sind, beziehungsweise zu leer sind, aus der Bewegung fortführen zu können. Ja? Aber wenn der Hebelarm vielleicht sehr günstig ist.
Ja.
Und auch wenn du die Technik richtig ausgeführt hast. Aber ein Lockout-Problem beim Kreuzheben mit richtiger Technik, vor allem im oberen Bereich, spricht dahingehend, dass die Spannung einfach zu lange aufrechterhalten hätte werden müssen.
Bei einem langen Satz, bei einer langen Wiederholung, ja.
Genau. Und da wird sehr wohl, da werden wieder Hybridübungen verwendet, ja, also beim Dynamic FVD. Sie lieben natürlich den Box-Squat in jeder Variation.
Der aber hauptsächlich eine technische Komponente oder der halt einfach, wie soll ich sagen, der deswegen gewählt wird, weil er hohe technische Komponente in den Mittelpunkt stellt.
Genau. Ja. Wenn der Box-Squat die Technik zerstört, im Sinne von ich entspanne mich unten, dann lassen Sie den Box-Squat weg und man macht einen normalen Squat.
Ja.
Habe ich auch nicht gewusst, aber wie soll man sagen, Westzeit wird meiner Meinung nach oft als, und ich habe Dave Tate zweimal persönlich getroffen und den Louis Simmons auch einmal, die werden zu Unrecht als komplette Hardliner bezeichnet. Die sind gegenüber Trainingstheorien enorm offen und bauen die auch in ihr eigenes Training ein und entwickeln sie so weiter. Also, dass die Meatheads sind, die nur den Fokus auf ihre eigene Erfahrung haben und auf nichts sonst, ist völliger Blödsinn.
Ich glaube, das ist halt auch, das Bild entsteht halt auch genauso, wie es oft in dieser Social-Media-Gesellschaft jetzt aktuell ist, oft auch, dass man immer nur Spitzenleistungen sieht von manchen Leuten, sieht man halt da nur sehr, sehr krasse Aussagen von denen dann. Ja? Aber wenn du dich damit dann ein bisschen näher beschäftigst, ist halt einfach, ist sehr viel offen auch, weil ich habe mir auch letzte Woche ein Video angeschaut, wo der Dave Tate gepostet hat, wie er so eine konjugierte Trainingswoche schreiben würde, da ist sehr viel Platz für Variation für den eigenen Heber.
Ja? Absolut, ja.
Und dass sie zum Beispiel auch sagen, am Max Effort Day, wenn zum Beispiel Unterkörper am Tag stehen würde, dass sie früher oft erst am Tag entschieden haben, was sie für eine Übung machen.
Beim Aufwärmen.
Ja, beim Aufwärmen. Ja. Weil es halt auch Sinn macht. Oder zum Teil halt auch Sinn macht, weil wenn es halt einfach nicht geht an dem Tag, warum soll ich dann auf ein neues 3-Rep-Max beim Beugen gehen? Ja? Wenn sich aber Unterkörper Richtung Heben besser anfühlen würde.
Mhm.
Ja? Und das gibt da natürlich mehr Möglichkeit in der Variation. Oder einer der Kritikpunkte, den man sicher durchgehen lassen muss oder den ich halt auch nicht so besonders finde, ist, dass ich finde, dass Good Mornings keine Übungen sind, die für einen Max-Effort-Tag sich eignen, wahrscheinlich aus gesamtgesundheitlichen Aspekt. Aber ich bin auch nicht auf dem, oder
Das hat niemand Mike Tuschierer immer kritisiert, ja.
Ja. Niemand von uns ist aber auch auf dem Stand, wo Westside war eine Zeit lang oder viele Leute dort immer noch sind. Und ich glaube, auch das weiß man nur dann, wenn man es dort trainiert hat, wie der Max Effort da gegen Good Mornings ausgeschaut hat dann.
Absolut, weil man darf nicht vergessen, dass da nach dem Main Lift der sogenannte Supplemental Lift kommt, ja, und der versucht, den Main Lift besser zu machen. Also, es ist so, die Main Lifts sind nur dafür gehen, dazu gehen, dass die sogenannten Technical Lifts, also die, wo ich im Wettkampf ausführe, also Kniebein, Bankdrücken, Kreuzheben, dass die durch diese Hybrid-Main Lift Übung besser werden.
Ja.
Deswegen wird nie eigentlich die technische Grundversion durchgeführt. Und die Supplemental Lifts, die drunter liegen, jetzt ruft man da, muss ich mich genau, weil ich meinen Trainingsplan nicht ausgedruckt habe, die Supplemental Lifts, die drunter liegen, ich muss noch rausschneiden, eventuell, wenn wir das ausdrucken, die Supplemental Lifts, die drunter liegen, versuchen den Main Lift zu verbessern. Und es kann natürlich sein, dass noch an schweren Good Morning, ja, eventuell in einem Range von 3 bis 6 Wiederholungen, irgendeine Art von Kniebeuge noch kommt, um das zu verbessern, whatever das auch sein mag.
Ja.
Ja. Ist schwierig, damit wir wieder einsteigen, wo wir waren, Peter. Aber wir waren bei den Supplemental Lifts und die Sache ist, es geht darum, dass die Supplemental Lifts ja den Main Lift verbessern sollten. Und das ist auch ein interessanter Approach. Die Supplemental Lifts wechseln nicht ständig, weil es werden die ausgewählt, die den meisten Impact auf den Main Lift haben. Wie wählt man das aus? Indem man noch während der 4 Wochen halt wirklich durch Gefühl draufkommt, okay, das unterstützt tatsächlich die Form einer Kniebeuge.
Wobei dem Ganzen schon vorausgeht, dass sie sich, oder dass einmal angenommen wird, dass die muskuläre Schwachstelle dort und dort liegt.
Genau.
Ja, also es ist einmal eine Annahme, die naheliegend wäre vielleicht, ja, und so wird dann ausprobiert, glaube ich, oder?
Ja. Absolut. Also sie schauen nicht unbedingt auf die Schwachstelle, das ist nämlich interessant, weil wenn auf sich auf die Schwachstelle schauen, dann meint er, es ist sehr, sehr schwierig, tatsächlich den Grund für den Sticking Point herauszufinden. Weil nur weil ich da hängen bleibe, heißt es nicht, dass zum Beispiel meine vordere Schulter schwach ist oder mein Trizeps schwach ist. Es kann sein, dass die Schulterblätter unten nicht stabil waren. Ja. Es kann sein, dass ich den Hantelpfad nicht zum Beispiel richtig erwische. Ja? Oder whatever. Wenn man die Fähigkeit hat, das korrekt herauszufinden, natürlich, dann schaut man auf das, wo ist der Bewegungsfaktor schwach ist und unterstütze dementsprechend. Wenn nicht, dann schaue ich einfach, dann radle ich einfach, dann muss ich durch Trial and Error einfach Übungen durchradeln und nach einigen Wochen halt draufkommen, was sind die optimalen Übungen für meinen Mainlift.
Wobei, glaube ich, zu 90% zu Beginn immer ist Oberkörper, Trizeps, Schulter.
Ja, genau.
Und 90% Unterkörper, Gesäß, Hamstrings.
Absolut. Ja. Also das ist ein primäres
Ziel. Was aber auch die Praxis bei uns zeigt, bei den meisten.
Ja.
Stimmt. Es ist halt, wenn wir gerade vorher über Boxkniebeugen auch gesprochen haben, es ist ja, als Trainer macht man ja jährlich einen Prozess durch, der immer weitergeht quasi. Und wenn man uns jetzt vielleicht zuhört, vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr hätte ich vielleicht gesagt, Quadrizepsschwäche und das bei der Beuge.
Ja.
Das würde auch stimmen, ja, bei dem Art zu beugen. Nur wenn man sich Westside hernimmt, versuchen sie halt sehr Gesäß-Hamstrings-lastig zu beugen.
Das sagt da zum Beispiel diese Megan Jones, oder Bryanton, wie sie früher Katzen hat, was vielleicht einige von euch kennen. Sie meint, dass, genauso wie Westside das meint, dass die Kniebeuge im Kraft-3-Kampf sollte eine Gesäßmuskellastige sein, weil es einfach der mit Abstand stärkste Muskel ist. Und der Quadrizeps sehr, also doch, man soll sehen, wenn ein Quadrizeps dominant ist, nicht rausnehmen, aber das meiste Potenzial hat die Gesäßmuskulatur, wenn es um Hypertrophie und Maximalkraftentfaltung geht.
Und die ist jetzt wahrscheinlich, also wenn man die kennt, die hat, glaube ich, Kinetik studiert, Biomechanik, irgend sowas in die Richtung, die ist jetzt am Continuum von Westside Barbell so weit entfernt wahrscheinlich. Ja?
Komplett, ja.
Aber das stimmt halt schon. Und was halt Westside zum Beispiel auch sagt, oder wenn man sich auch Leute anschaut, die bei Westside trainiert haben, wie der Matt Wenning oder eben der Dave Tate oder der Mark Bell, dass alle sehr, sehr starken Beuger der Geschichte eher rückendominant oder Gesäß hintere Kette dominant gebeugt haben, ja, auch die jetzt beugen, bis auf Ausnahme natürlich in leichteren Gewichtsklassen, die man jetzt zum Beispiel sieht. Und da stellen
sie. John Heck ist auch blöde Ausnahme.
Ja.
Ja,
genau, ja. Aber ist ja auch, hat er ja auch, glaube ich, 83 Kilo oder so.
Ja, 83 Kilo, ja, sag ich, genau. Also leichter.
Ja. Und da stellen sie in den Raum, wie lange man, wenn man so kniedominant beugt, wie lange man so kniedominant stark beugen kann, wie lange deine Karriere ist.
Genau, ja? Weil das Gelenk einfach mit der Zeit vielleicht
nicht aushalten kann. Ja? Weil, ja, genau, das Drehmoment aufs Knie oder die Drehmoment, das interne Drehmoment aufs Knie halt einfach auch eine andere Wirkung zeigt, als das interne Drehmoment dann vielleicht in der Hüfte.
Mhm.
Ja? Die vielleicht, nicht vielleicht, sondern sicher ganz anders gebaut ist.
Hundertprozentig. Ja? Also ich glaube auch, dass man da ruhig einmal hören darf.
Und man darf das auch nicht, weil viele Videos, die man halt dann im Extremen sieht, ist, wo halt dann Multiply-Equipped Lifter fast schon im Spagat Kniebeugen. Das ist ja nicht die Regel.
Haben sie ja nie gesagt.
Ja, genau.
Dass Raw-Lifter so beugen sollten, ja.
Und oder müssen, ja. Genau, und, und auch vor allem, wenn man sich dann Videos anschaut von Leuten, die sich nach Westside vielleicht noch weiterentwickelt haben mit ihren eigenen Systemen oder wie zum Beispiel der Matt Waning.
Oder Jim Wendler.
Oder Jim Wendler, ja. Gut, Jim Wendler, also durchschnittlich gutes Beispiel.
Ja, aber trotzdem, backed anders.
Ja, genau, backed anders und eben auch die auch vielleicht Box Squats oder auch Wider Stance Squats implementiert haben, aber die auch athletenspezifisch Athleten enger stehen lassen, wenn es passt für sie.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wenn man sich manche Beuger heutzutage anschaut, die extrem stark beugen, stehen sie wahrscheinlich zu eng.
Ja, oft. Und der Boxquad ist ja nicht der Competition-Lift.
Genau, völlig richtig.
Die stehen deswegen so breit, weil sie eben genau das trainieren wollen, dass sie gesäßmuskeldominanter trainieren. Dass sie einfach über mehr wie die hintere Kette
und kein Mensch, beugen
können. Ja?
Kein Mensch sagt heutzutage, dass Sumo-Kreuz eben schlecht ist, ja, oder dass man das nicht trainieren darf. Und aber eine kontrollierte Touch-Box-Kniebeuge, nicht mit Hip-Fetzen und Absetzen, soll dann schlecht sein, sofort. Ja. Es liegt halt immer, glaube ich, in der Ausführung und in der Umsetzung. Ein interessanter Aspekt zum Beispiel auch, Matt Waning sagt, wenn er heute nochmal mit Powerlifting anfangen würde, oder auch Anfängern, erklärt er nie Conventional Deadlift, sondern immer zuerst den Sumo Deadlift.
Interessant.
Ja. Also er sagt immer,
warum macht er das?
Weil er sagt, das ist die größte Schwachstelle der Leute, die zu ihm kommen, ist die Kraftentwicklung in der Hüftstreckung in der Position. Und
du lernst da die konventionelle Technik besser durch ein Sumo-Kreuz, weil die Bewegungsabfolge vom Parallelverschieben des Rumpfes und dann Hüfte vor, geht beim konventionellen Kreuz eben oft verloren, indem zuerst die Hüfte zurückgeht, der Oberkörper waagrechter zum Boden sich einstellt und dann das Ganze über die Hamstrings und über die Rückenstrecke irgendwie raufbärtelt werden muss, anstatt dass ich, wie gesagt, den stärkeren Muskel einsetze, mich traue, korrekt wegzuheben und dann eigentlich sehr gesäßmuskeldominant das Ganze irgendwie raufkriege.
Und was ist denn das Großteil der Probleme der Leute, die zu uns kommen, auch wenn man über Gesundheitstraining spricht, ist, dass meistens die Mobilität in der Hüfte verloren geht.
Absolut.
Und wenn die Mobilität in der Hüfte verloren geht, geht die Stabilität oder die Anspannung in der Lendenwirbelsäule verloren und das führt halt dann zu den Rückenproblemen, die man jetzt hat. Natürlich ist Kreuzheben eine super Möglichkeit, das zu kurieren, langfristig auch, aber wenn man jemanden hat, der noch nicht stark vorbelastet ist, glaube ich, stimmt der Zugang schon.
Mhm.
Und auch das Video, das du mir gestern geschickt hast, oder ich weiß nicht, ob du das geschickt hast, aber das Video, ich habe letztens ein Video auch gesehen über einen Louis Simmons, der sagt ja auch, zum Beispiel, keiner würde wegspringen in einen komplett engen Stand.
Absolut richtig, ja.
Also für eine athletische Grundentwicklung ist ein spurbreiterer Stand sicher nicht schlechter. Ja? Auch da gibt es immer Extreme.
Man muss auch eins sagen, so breit ist der Stand natürlich nicht intelligent, aber wie springt man oft weg? Natürlich werden die Kniestrecker stark involviert, aber wenn man sich anschaut, wie ein Mensch wegspringt, dann doch aus einer starken Hüftvorbeugung. Die starke Hüftvorbeugung kannst du, abgesehen durch Good Mornings, natürlich mit einer Kniebeuge nicht trainieren, wird und fetzt so alles zusammen. Ja. Wie kriege ich die Hüftstrecker auf eine andere Art und Weise involviert? Naja, indem ich halt eine vielleicht nicht spezifisch die dynamische Korrespondenz einhalte, dass es komplett gleich ausschaut, aber zumindest muskulär von der Kontraktionsform das Ganze und von der Bewegungsrange of Motion gleich lasse, indem ich halt einfach breiter dastehe. Dass ich nachher springe und das utilisiere, was ich vorher über Krafttraining eigentlich trainiert habe, das bleibt da sowieso nicht der Sport.
Ja.
Das darf man nicht vergessen.
Ja.
Diese sogenannten Technical Lifts, die führe ich nicht unbedingt in der Kraftkammer durch, die führe ich dann eh im Spielfeld durch. Ja? Ja. Oder beim Wettkampf oder whatever.
Ja, ja. Aber drum glaube ich, ist es auch, drum hat Westside auch so einen großen Rückhalt teilweise im Athletiktraining, obwohl es als reines Powerlifting-Training angefangen hat, ja, weil es ein sehr multidimensionales Training oder ein multidimensionaleres Training als ein ganz, ganz klassisches Powerlifting-Training
war, ja,
wo ich einfach den Mainlift habe, dann eine Variation des Mainlifts in irgendeiner Art und Weise und dann vielleicht noch Rehab, Prehab, keine Ahnung.
Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass sie durch dieses Concurrent, also beiläufige Training, alle möglichen notwendigen Faktoren für Maximalkraftentwicklung in ein Training implementieren. Ja. Und das ist auf der einen Seite die neuronale Effizienz, die ich trainiere, diese inter- und intramuskuläre Koordination, und auf der anderen Seite die morphologische Notwendigkeit, ja, von viel Muskelmasse. Ja. Und das trainieren sie dann ebenfalls eben mit ihren Supplementary und Accessory Lifts.
Die ich nicht in der, wie wir schon eh, ja, oft gesagt haben, nicht in der Hauptübung machen soll.
Nein, den, ja, nicht in der Hauptübung machen soll, richtig. Und das finde ich natürlich extrem geil, weil Muskelmasse ist, und das sieht man bei den Typen, wie die ausschauen, ja, obwohl die ständig sagen, dass sie keine Bodybuilder werden wollen, das sind Monster. Ja. Muskulär, komplette, ja, Freaks, ja. Dass sie einfach, wenn man sie anschaut, 60-70% von ihrem gesamten Trainingsvolumen ist Bodybuilding. Ja. Ja. Und, also spezifisches Bodybuilding, logischerweise. Ja. Und das ist auch, das beinhaltet, das ist unheimlich wichtig, dass man das nicht vergisst und dass man das ständig einbauen muss. Natürlich kann man jetzt sagen, hey, kann man das nicht linear periodisieren und bla, bla, bla. Grundsätzlich ist jedes System eine lineare Periodisierung. In irgendeiner Art und Weise. Weil, ja, du wirst zum Wettkampf hin auf, und wenn es halt nur in einem geringen Maße ist, ja, zum Wettkampf hin wird alles schwerer und das Volumen wird in irgendeiner Art und Weise geringer werden.
Und das, okay, ist spezifisch.
Viel spezifischer, okay. Das heißt, linear ist sowieso fast jedes Trainingssystem grundsätzlich. Wenn das Problem bei einem linearen Trainingssystem oder bei einer linearen Periodisierung ist halt, dass du, wenn du es wirklich rein linear machst, dass du Hypertrophie irgendwann mal rausnimmst aus dem Ganzen. Mhm. Und da würde ich jetzt einmal die Brücke schlagen zu Emerging Strategies, wo man doch erkennt, dass es auch andere Zugänge gibt, wie man eine Maximalkraft eventuell entfaltet im, mhm, Wettkampf. Emerging Strategies heißt, wie der Name schon sagt, man entwickelt das Trainingsprogramm während des Trainingsprozesses, mhm, und schaut, was hilft und was nicht. Und dafür muss man mit einem Trainingsprogramm anfangen, das sehr puristisch ist, kann, mhm, man sagen, wo man kaum bis gar keine Änderungen im Trainingsplan hat. Weil nur dann erkennt man, was funktioniert, ja, und was nicht. Man ändert also nichts planmäßig. Im Endeffekt, es ist grundsätzlich dieser Ursprungszyklus, dieser Development Cycle, wo ich Mikrozyklus nach Mikrozyklus immer das Gleiche mache, eigentlich nicht periodisiert.
Ja.
Man muss aber dazu sagen, das ist Westside auch nicht. Ja. Nur Westside ist deswegen nicht, weil es ein concurrent Training ist.
Aber das kommt einem immer so vor. Ja, weil
es ist eigentlich.
Weil wenn, ja, wenn man noch mal, wenn man trotzdem noch einmal auf Westside kurz vorher zurückkommen, vor allem auf den Max-Effort-Tag, den großen Vorteil, den ich ja in dieser großen Variation dann sehe, ja, ist ja, dass die Übungsauswahl so ist, dass oberstes Ziel ist, nicht absolut höchste Last zu bewegen, sondern Impact zu schaffen. Und drum habe ich einen Max-Effort-Tag an einem Tag, wo ich von mir aus Kniebeugen auch ohne Box, mit einer Duffalo oder Buffalo Bar habe, die sehr nahe an der Wettkampfübung ist. Und die Woche drauf habe ich vielleicht Safety Bar Low Box Squats,
ja,
die relativ weit weg sind, ja, von der Wettkampf, oder auch noch nicht so weit weg, aber trotzdem weiter weg sind und ich absolut deutlich weniger Last verwenden kann. Einerseits durch die Hantel, ja, oder durch die Hantelform und andererseits durch die leichte Bewegungsvariation. Und drum kann's neuronal, ist es einfach eine andere Anforderung, als wenn ich jede Woche einen Max-Effort-Tag oder sagen wir es mal so, wenn ich ein stoischer Mensch bin und ich jede Woche nur einen Single Rep 8 schaffe, ist es wahrscheinlich okay. Ja, habe ich aber mal Ausreißer drin und einen Grinder drin und das setzt sich über mehrere Wochen fort, ist es zentral in der Wahl höher von der Anforderung als ein Max-Effort-Tag.
Absolut. Das ist, wenn man sich Emerging Strategies anschaut, dann hast du normalerweise entweder ein Single, ein Double oder ein Triple, je nachdem, das muss nicht immer Single sein, aber auf über 5 Wiederholungen arbeitet eigentlich nicht. Ja, also ja, das ist fix nicht. Beim Mainlift in der Woche,
ja,
ja, und dann hast du Hybridübungen logischerweise, die halt dir eventuell gut tun könnten, das wissen wir noch, ja, nicht. Und bist meistens bei 3-8, 2-8, 1-8 beim Mainlift. Wenn du jetzt ein gewisses Gewicht bei diesem 1-8 verwendest, und nächste Woche wieder zu diesem Mainlift kommst, wo alles komplett gleich ist, dann solltest du in irgendeiner Art und Weise mehr verwenden können. Das ist die einzige Komponente, die sich bei diesem Training ändert. Das einzige ist eventuell das Gewicht.
Ja.
Nicht die prozentuale Intensität, nicht die APIs, nicht die Wiederholungen, nicht die Satzanzahl, nicht die Übung, nur eventuell das Gewicht. Und Mike Toshira meint, dass ich nach einer gewissen Anzahl von Wochen das Gewicht eben nicht mehr erhöhen kann, beziehungsweise es zu einem Peak kommt, ja, wo das Estimated, also das errechnete 1RM, am höchsten ist.
Ja.
Und danach kommt es meistens, das ist, ich mache das ein bisschen anders, aber meistens zu einem Abfall der Leistung, wo die Person dann einen sogenannten Deload Washout Pivot Cycle benötigt, das heißt, wo du etwas machst, das eigentlich nicht mehr ganz wettkampfspezifisch ist. Im Endeffekt nimmst du die Wettkampfübung ganz raus.
Ja,
also so wie für ungefähr 50 oder ich glaube, oder 30%, genau. Ungefähr 30% der Dauer, wie lange du diesen Development Cycle gemacht hast. Das heißt, wenn du 6 Wochen lang ständig das Gewicht bei 1 seit 8 erhöhen konntest, du siebt einen Drop hast, dann solltest du beim nächsten Mal nach 6 Wochen diesen Pivot Cycle einbauen, der ungefähr 2 Wochen dauert, von der Dauer her, wo du eben nicht sehr spezifisch trainierst und startest danach einen neuen Development Cycle, eigentlich mit den komplett gleichen Zusammensetzungen. Wobei er schon sagt, dass man hier dann Adaptationen treffen kann im kleinen Rahmen, wo man weiß, das eventuell braucht er mehr von dem.
Ja.
Ja, und dann langsam auf seinen optimalen Development Cycle kommt, den man dann eigentlich ein Leben lang wiederholt.
Ja, der sich aber trotzdem ja auch variiert, das würde jetzt im ersten Blick ja auch so klingen, als ob das nicht periodisiert, also ob das nicht periodisiert wäre.
Ja.
Was aber im Endeffekt ja auch nicht stimmt, weil auch da gibt es volumenlastigere Blöcke
dieser Block
periodisiert. Es ähnelt einer Blockperiodisierung, genau. Weil ein Off-Season-Cycle schaut anders aus als ein In-Season-Cycle, ja. Und das sieht man auch, wenn man Top-Athleten verfolgt vor ihm.
Richtig, dass er trotzdem hypertrophielastigere Development-Cycles hat und dann maximalkraftlastigere Development-Cycles.
Ja.
Und dann nähert sich das sehr stark einer Blockperiodisierung wieder. Was aber für mich grundsätzlich dann, wenn man so sieht, wieder sehr intelligent ist.
Ja, nur mit dem großen Unterschied, wo halt der Block wirklich an nur einen Fokus setzt, absolut, ist es da halt anders. Ne?
Also
in der klassischen Blockperiodisierung habe ich ja einen Hypertrophie-Block, einen Maximalkraft-Block oder einen Picking-Block oder keine Ahnung was. Das ist ja da schon ein bisschen anders, weil du hast immer alles ein bisschen dabei, weil auch in Hypertrophie-Blöcken hat er irgendwo ein Spezifik drinnen. Ne?
Richtig.
Also das ist schon die bessere Weiterentwicklung von einer Blockperiodisierung.
Der Vorteil beim Ganzen ist, du erkennst sofort, was funktioniert und was nicht, eventuell.
Genau.
Ja. Ja. Reiner, also auf jeden Fall bei Programmen, die bereits vorher periodisiert werden, bevor du irgendwas angeschaut hast. Weil wenn du ein Programm für einen Athleten über ein halbes Jahr einen Wettkampfzyklus schreibst, dann planst du komplett ins Blaue rein.
Ja.
Wenn du aber das so angehst, dass du mit einem extrem puristischen, eindeutigen Programm beginnst und dann langsam eventuell das Programm wachsen lässt und vielleicht den ersten Wettkampf nicht optimal triffst, aber den zweiten und dritten dann perfekt triffst und genau weißt, wie lang vorher sollst du mit dem letzten Development Cycle beginnen, damit du peakst und so weiter, dann hat das Programm auf lange Sicht gesehen sehr, sehr, sehr viel Sinn.
Extrem.
Ja.
Also ich finde das auch super Systeme, ja, und man sieht ja auch, dass einige sehr, sehr gut damit fahren. Ich glaube, der Hofer-René macht schon jetzt die letzte Saison so.
Ja.
Ja. Probleme oder es sind halt einige Probleme, die entstehen können. Der Mike sagt ja auch, man versucht dadurch quasi die ganzen Umgebungsgeräusche rauszufiltern und dadurch den eigentlichen Kern besser zu hören oder besser wahrzunehmen. Mehrere Probleme meiner Meinung nach. Einerseits das Problem, dass alle drei Lifts unterschiedliche Peakzeiten haben und dass das schwierig werden könnte oder schwierig werden kann. Zweites ist, dass das Monitoring so genau sein muss und selbst dann sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Weil wenn ich eine Time to Peak von 7 Wochen habe und ich habe innerhalb dazwischen irgendwo ein außergewöhnliches Ereignis, dann kann ich das nicht beeinflussen. Dann ist das so. Beeinflusst aber mein Training extrem. Diese Dinge funktionieren super in einer würden sehr, sehr gut in einer Laborumgebung funktionieren, glaube ich. Aber das ist immer, auf Englisch sagt man so, when life hits you. Mhm. Es ist halt, Dinge passieren halt einfach. Mhm. Und ich glaube, das kann natürlich bei einer klassischen Periodisierung auch passieren. Aber du machst das, glaube ich, genauso wie ich, dass wir zwar einen groben Plan haben, aber eigentlich von Woche zu Woche planen fast. Also ich habe natürlich einen Plan, aber ich warte, ich schreibe die Brian meistens gegen Ende der Woche und schauen wir dann, wie die Woche bis jetzt schon funktioniert hat. Da kann man schon abschätzen circa. Oder es kommt eh irgendwas zurück.
Dann muss man oft radikal sein mit dem Plan.
Genau.
Also ja. Unglaublich, was man da manchmal reinplanen muss.
Ja. Und das sind halt ein paar Dinge, die schwierig sind, glaube ich, auf ein größeres Kollektiv zu übertragen. Was, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Ich probiere es ja jetzt schon bei ein paar aus, so mehr oder weniger. Was sehr, sehr gut funktioniert ist, ist, dass das Training für die Athleten und Athletinnen sehr, sehr planbar ist. Ja, und dass sie wissen genau, wie die nächste Woche ausschaut. Sie wissen genau, wie sie sich alles einteilen sollen oder einteilen können. So ist es manchmal so, dass man noch nicht hundertprozentig weiß, wie die nächste Woche ausschauen wird. So können sie sich grundsätzlich einmal darauf einstellen, dass nächste Woche alles mit 3ern, 5ern oder sonst was passieren wird. Ja? Manche wollen das extrem, aber manche wollen das überhaupt nicht.
Ja? Richtig, und um das geht im Endeffekt. Wie reagiert der Athlet auf dein System und wie nimmt er oder sie es an? Ich habe mittlerweile, also wenn man jetzt mein Programming anschauen würde, dann würde das Ganze bei den meisten Leuten so ausschauen, dass der Mainlift sehr wohl spezifisch gesehen in einer, also außer bei dir, wenn du es nicht mitmachst und das ein bisschen anders ist, aber dass der Mainlift sehr wohl in seiner Reihenform drinnen ist, ja, eventuell sogar mit 1Z8 als ersten Satz, aber mit den Downsets immer variiert. Das heißt, in der ersten Woche hast du zum Beispiel 6Z8 drinnen, in der zweiten Woche 5Z8, 3Z8, das heißt, da ist linear nach oben und nicht unbedingt mit Volumen runter, aber von der Intensität her geht es nach oben. Und danach, wenn du bei 2Z8 bist und alles wunderbar funktioniert, fängst du wieder mit einer Welle bei 6Z8
an.
Das heißt, das ändert sich.
Wo ich große Angst habe, ich bin in der Zweierwoche jetzt.
Jetzt kommen dann wieder schwierige Sachen, ja, wenn es gut weitergeht. Weil, warum sollte ich jetzt einen Deload machen, wie es bei dir zum Beispiel der Fall war, wenn du sagst, hey, ich fühle mich super, warum sollte ich die Woche herschenken jetzt? Ja. Wenn da alles funktioniert, weil wenn du diese Woche zu mir gesagt hättest, hey, es funktioniert doch nicht gut, ist ja kein Problem, der Anruf kommt und du hast in der Sekunde einen
Deload. Ja, genau.
Ich bin jetzt dazu übergegangen, allein ich durch das, was ich bei Westzeit gehört habe, die Supplemental Exercises länger gleich zu lassen und zu schauen, wie das reagiert.
Weil das ist super.
Weil dann erstens einmal erkennt man, welche Übung funktioniert sehr gut, wo reagiert man sehr gut drauf und wie lange funktioniert sie sehr gut. Und dann kann man immer entscheiden, was man damit macht. Ändert man es oder versucht man es trotzdem drinnen zu lassen?
Das ist ja auch das Feedback, was ich so vom Mette zum Beispiel zu deinem Plan auch letztes Jahr mitbekommen habe, ist, dass, also früher, weiß ich, hast du eben diese Supplemental Exercises sehr oft umgestellt und dann war zum Beispiel nur alle 3 Wochen Romanian Deadlifts drin oder so. Und dass der Impact auf ihm dann so hoch war, dass er sich dann eine Woche nicht erholt hat, gescheit von den
Romanian. Das war für Hypertrophie super, wie man sieht, aber für Maximalkraft nicht optimal. Ja. Also für Hypertrophie ist dieser Dog-Crap-Ansatz, du hast jedes dritte Training und die gleiche Übung drinnen, nicht so deppert, aber für Maximalkraft nicht unbedingt sinnvoll, weil dieses muskuläre Anpassen bedeutet nicht unbedingt, dass du keinen, und Supplemental Exercises sind primär für Hypertrophie, nur wenn du keinen Muskelkater hast, und da haben wir schon mal drüber gesprochen, Muskelkater ist nicht unbedingt notwendig für Muskelaufbau, im Gegenteil, der ist sogar nicht optimal dafür, nur wenn du keinen Muskelkater mehr hast, heißt es nicht, dass du keinen Muskelaufbau mehr hast, diese Anpassung, diese neuronale und muskuläre, die du hast, erlaubt dir erst mit der Zeit, auf die nächste Stufe überzugehen, nämlich eine morphologische Anpassung zu erzielen. Und das ist ja genau das Sinnvolle bei dem Ganzen. Somit hast du einen doppelten Effekt bei den Supplemental Exercises. Erstens einmal hast du eine neuronale Anpassung zu Beginn und später einmal eine muskuläre, was du bei den Mainlifts eh nicht hast, weil die Wiederholungen so gering sind.
Und der Vorteil ist, warum wir zum Beispiel auch meinen Zyklus jetzt schon so lang fahren können im Vergleich zu vor 2 Jahren, wo ich auch reines Equipment im Zyklus hatte, war, dass ich in Wahrheit nur 2 schwere Tage die Woche habe. Das ist ein schwerer Drücktag und ein schwerer Beugetag. Ja. Und der Rest ist rundherum, die Frequenz ist gleich hoch in allen Disziplinen.
Du hast aber eigentlich mehr, du hast mehr Sätze sogar drinnen.
Ja.
Und mehr Wiederholungen.
Ja. Aber die Intensität ist einerseits geringer durch die Variation. Also, weil die Intensität, nehmen wir zum Beispiel her am ersten Tag Safety Bar Box Squats, bin ich sehr schlecht drinnen, ja, kann ich halt einfach eine sehr geringe Last nehmen. Mhm. Ja, wenn wir dasselbe... Haut mich nicht zusammen. Ja. Wenn wir dasselbe am ersten Tag machen würden mit einer normalen Langhantel, müsste ich sicher 40 Kilo mehr nehmen, um auf dieselbe Belastung zu kommen für mich. Auf dieselbe Beanspruchung zu kommen.
Ja.
Ja. Und die Belastung ist dadurch einfach unterschiedlich und dadurch kann ich es länger machen. Weil ich fühle mich nie kaputt nach dem ersten Tag oder man fühlt sich nie kaputt nach einem Tag. Ich bin am Ende nach den Equip-Tagen, keine Frage, so soll es eh auch sein. Und den Rest fühle ich in Wahrheit mit Assistenzen spezifisch und Bodybuilding auf.
So ist es.
Und dadurch, das ist extrem angenehm.
Das ist übrigens dein Progress, gell? Die letzten 7 Wochen. Estimated total.
Achso.
Da bist, gell?
Ja.
Das sag ich nicht in die Kamera, ja, sonst macht das ja einen Druck.
Nein, weil, das zum Beispiel habe ich auch aufgehört. Also wenn man jetzt noch also, so aus dem Nähkästchen plaudern kann, das habe ich komplett aufgehört. Weil... für mich, wir haben jetzt bald Landesmeisterschaft in Niederösterreich, für die Österreicher, die das hören, die wissen es ja. Und ich habe Zeit lang überlegt, ob ich da mitmachen soll, Raw. Und das, nein, warum? Also, weil ich weiß, dass mein Ziel 3 Jahre in Zukunft liegt, oder noch länger, 3,5 Jahre, dann sagen wir mal 3 Jahre in Zukunft liegt, und das mir egal ist, ob ich jetzt Boxkniebeugen mit 170 Kilo mache oder mit 130 oder mit 230, das ist komplett egal.
Also, wenn du mich fragst, sage ich das auch. Geheim muss ich mal sagen, dass ich bei jedem Video, wo einer mehr hebt oder mehr druckt, dass ich immer denke, das ist geschissene Arschloch. Fühlt sich bitte nicht angesprochen. Es ist jeder von euch. Okay? Momentan.
Also aber ich glaube, da muss man einen Unterschied sehen zwischen Zielsetzung
und Hass.
Und natürlich sportlicher Motivation. Absolut, ja. Also ich meine, wenn man nicht mehr ehrgeizig ist, sollte man keine Wettkämpfe mehr machen. Ja, weil dann wird man sich eh noch verletzen oder so.
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht extrem motiviert, aber das war schon ernst gemeint, ich hasse
es trotzdem. Extrinsisch motiviert ist ja nicht schlecht, wenn ich zusätzlich intrinsisch auch noch motiviert bin.
Ja, genau. Auf einer Insel will man beide alleine noch immer trainieren.
Genau, ja, also das
aber uns keine Wettkämpfe geben wird.
Das setze ich für mich halt auch immer noch voraus, dass ich es halt machen will auch noch.
Und ich glaube, Peter, um da einen Abschluss zu finden, und zumindest jetzt einmal, weil das waren doch sehr viele Inputs und man kann das nie in einem Podcast abdecken.
Ja, und auch das spiegelt unsere aktuelle Meinung darüber wider. Also wer sich damit mehr auseinandergesetzt hat, vor allem Emerging Strategies, weiß ich, dass es einige gibt, die sich sicher auch deutschsprachig mehr damit auseinandergesetzt haben, sind wir gern jederzeit für alles offen. Ja?
Genau, und um das geht's eigentlich. Ja. Wir haben ja den Riesenvorteil, und das habe ich immer schon als Vorteil gesehen, muss ich ehrlich sagen, dass wir kein eigenes Trainingssystem haben. Weil wenn du kein eigenes Trainingssystem hast, dann bist du so ein Wandler zwischen den Welten und kannst dir immer das Beste da raussuchen, was du eigentlich für einen Athleten jetzt brauchst. Und das ist, finde ich, das Großartigste, was es gibt. Das ist zwar, wenn man sagen kann, ein bisschen feig, weil man eventuell auf, keine Ahnung, wenn man sich nicht auf irgendwas anspezialisiert, aber da war ich deppert.
Aber ich reduziere mich halt auch nicht.
Richtig, würde ich mich auf anspezialisieren, könnte die 50% von meinen Athleten weggehauen.
Ja.
Weil ich genau weiß, dass andere Systeme, diese Leute gleich lang überlegt haben, vielleicht wie der Mike, oder gleich lang überlegt haben wie der Siemens, ebenfalls noch da draußen existieren, die grundsätzlich von den Prinzipien stimmen, aber anders aufgebaut sind. Und deswegen muss man, meiner Meinung nach, sich eine große Methodenvielfalt als Coach immer bewahren. Immer. Dass man in eine Richtung reinkippt, ist sowieso klar, kurzzeitig, und das erkennt man bei den Trainingsprogrammen, aber eigentlich merkt man mit der Zeit, dass man trotzdem immer mehr, ist man so ein Sammelsurium aller möglichen Systeme wird, und ich finde das eigentlich grundsätzlich gut.
Extrem. Ja. Das ist ja in jedem Bereich so. In jedem Bereich fängt man mal grundsätzlich, wenn man sich damit auseinandersetzt, mit Schwarz und Weiß an.
Ja.
Und umso länger man das macht und umso mehr Erfahrung man sammelt und umso mehr Wissen man sich aneignet, umso mehr wird alles grau. Und umso weniger kann man jemanden sagen, wenn er fragt, dann warum machst du das jetzt genau so? Warum ist es jetzt so? Das kommt drauf an.
Genau.
Ja, es gibt einfach viel mehr Faktoren. Und das sind eben auch die Faktoren, die zum Beispiel bei Emerging Strategies ein bisschen schwierig sind, von außen zu beurteilen. Ja, wenn du dich vielleicht da selbst coacht und ein sehr hohes Wissen hast, wie vielleicht manche, kann es vielleicht eh super funktionieren. Mhm. Oder wenn ich so jemand bin wie der Mike, der 8 bis 10 Athleten trainiert, die Top-Spitze sind, dann habe ich sehr viel Zeit. Aber man braucht halt, glaube ich, nicht erwarten, dass man so ein System rausnimmt und es über 50 Leute drüber stülpt und alle 50 werden sich steigern.
Genau, man darf nicht vergessen, dass die Leute, die es trainieren, schon eigentlich ziemlich eine Spitze waren.
Ja. Ja,
und es kann sein, dass für manche, die noch nicht so weit sind, überhaupt nicht funktioniert.
Die selber ja auch in dem extrem unterschiedlich sind, weil da gibt es auf YouTube ein gutes Video, das war, glaube ich, das erste Mal, wo er öffentlich über Emerging Strategies bei einem Seminar spricht, wo er einen Trainingsplan vom Mark Robb, glaube ich, herzeigt, von der Liz Craven und von, keine Ahnung.
Wie heißt der schon mit Bord, der Neuseeländer?
Brad Gibbs,
glaube ich, der komplett anders. Ja.
Und dass zum Beispiel die Liz Craven eigentlich 2 Mikrozyklen in einer Woche hat, ja. Oder, und dann vielleicht aber Leute wie der Mark Robb, glaube ich, oder halt Masters-Athleten dann teilweise 2 Wochen ein Mikrozyklus sind. Haben,
ja.
Oder, ich glaube, er hat einen Zyklus von 2-1, also 2 Belastungswoche, eine Entlastungswoche. Das sind halt, nur weil es einen Namen hat, kann man Emerging Strategies als nichts anderes sehen als ein sehr agiles Programming.
Ja, sehr individualisiert. Oder?
Ja. Sehr individualisiert, das extrem high maintenance ist. Also ich sehe es jetzt, wo ich mit den Zyklen fertig wäre, schön langsam, die halt so, keine Ahnung, jetzt zwischen 4 und 7 Wochen da braucht haben. Du musst halt auf extrem viel schauen. Und vor allem, es ist extrem gefährlich, weil jeder Athletentypus ist sehr unterschiedlich. Du hast Leute, die auf gut Deutsch zwickt der Schaß und sie sagen, sie sind fertig und brauchen einen Deload. Und dann hast du Leute, die sind am Ende und sagen, ist kein Problem, die nächste Woche mache ich noch. Und genau, und das Schwierige ist auch, das ist halt im Kraftsport so schwierig. Es ist subjektiv und objektiv zu beurteilen extrem schwierig. Weil selbst wenn du Videos bekommst, du siehst, die Zahlen steigern sich, kannst du trotzdem noch nicht sagen, dass die Gesamtbelastung und Beanspruchung jetzt nicht höher ist als die letzte Woche.
Absolut.
Das ist sehr schwierig.
Die Sache bei den Emerging Strategies. Der Deload ist ein Resultat aus der schwersten letzte Woche, von der du dich nicht mehr erholen kannst, richtig? Weil sie eben um das zu schwer war.
Ja.
Was ja okay ist.
Ja.
Ich glaube, ein großes Problem oder eine große Herausforderung gegenüber dem Athleten ist das, wenn du laut Tuschierer gibt es 3 unterschiedliche Responder auf dieses Emerging Strategies. Einer, der wird stärker und fällt dann ab. Ja.
Perfekt.
Ne? Einer, der fällt ab und wird erst dann stärker. Und einer, der bleibt komplett gleich und steigt erst noch 4, 5 Wochen. Dass denen erklärst, die 5 Wochen lang nicht besser werden, dass sie cool bleiben sollen, weil es wird noch. Weil das ist nicht einfach.
Und was das Ganze auch voraussetzt, ist, dass der Athlet extrem stabil technisch ist.
Ja.
Weil wie viele Athleten und Athletinnen hast du, und wir haben sehr, sehr gute Leute, wo du sagen kannst, die performen jede Woche technisch gleich. Extrem wenige.
Ja, in Mathe grundsätzlich.
Ja.
Ja.
Und da ist auch immer wieder.
Im Kreuzheben.
Und da ist.
Bankdruck, das ist relativ stabil.
Ja, und da ist auch immer.
Ja.
Beim Mathe zum Beispiel.
Wie spielt
das? Nehme ich einmal einen Fersenkeil, einmal nicht. Ja,
ja, das ist immer nicht sicher, ja.
Auch nicht 1000%ig sicher. Nein. Zwickt es einmal ein bisschen da, dann musst du vielleicht was variieren. Ist schon wieder weg.
Wahnsinn.
Auch beim Jan. Super, super stark, findet aber technisch seinen Weg beim Bankdrücken immer noch. Steigert sich ja nicht jetzt aktuell wegen einem Programming, sondern wer sich technisch so viel verbessert.
Ja.
Und das wirklich super ausschaut mittlerweile. Und darum sage ich ja, ich habe den Luxus, ich trainiere schon in Kader, sind schon die Besten in Österreich. Ja. Und selbst da sieht man eine hohe technische Varianz immer wieder noch.
Ja. Irre, aber eigentlich super, dass man so viel Rädchen da drehen kann.
Ja.
Na gut.
Geiles Thema, also wirklich super.
Ja, also wir würden sehr freuen, wenn ihr da einsteigt.
Oder wenn euch vielleicht ein anderes System interessiert, was wir uns anschauen sollen.
Würden wir uns sehr gerne, ja.
Das machen wir extrem gerne.
Ich glaube, währenddessen gesund werden, geht es runter und mach
MaxFAT. Ja, wahrscheinlich.
Okay.
Da habe ich noch was zum
Mitreden. Irgendwas würde ich noch sagen, aber das fällt mir natürlich nicht mehr ein.
Ja, das ist schwierig jetzt.
Das macht nichts. Also das Coole ist, ihr, im Gegensatz zu, ich habe angefangen, du nicht später wahrscheinlich als ich, 1998 zum Trainieren. Das Internet gibt es im Endeffekt seit 1993, war auch noch in Amerika. YouTube seit 2005, also ihr könnt euch vorstellen, wann Teenager, ihr könnt euch vorstellen, als wir zum Trainieren angefangen haben, dass die Informationen waren eher vom Bizeps Curl im Fitnesscenter California, ja, und nicht von damals schon sehr starken Leuten, ja, wobei ich gleich sagen muss, zwei Dinge waren gleich am Anfang da. Siemens war der erste, ja, was eigentlich wirklich interessant geworden ist, und Korte. Aber ich habe die Möglichkeit, euch über vor allem Podcasts und nicht nur über Podcasts, sondern auch eventuell über richtig wissenschaftlichere Abhandlungen da ständig weiter zu informieren. Und euch vor allem für Westside und Emerging Strategies gibt es einen Arsch voll an Informationen.
Ich habe gestern einen Artikel gelesen, vor allem für alle Coaches da draußen, ich habe gestern einen Artikel gelesen vom Dave Tate, der sagt, er investiert täglich 2,5 Stunden nur ins Lesen. Und der ist seit 40 Jahren Coach?
Der 35 Jahren Coach? Ist, egal wie der rüberkommt, aus, wie gesagt, aus völlig, völlig engstirniger, voll wahnsinniger, ja. Ich war völlig perplex, wie ich mit dem Menschen gesprochen habe, weil der derartige Methodenvielfalt zulässt, mhm, ja. Ich war begeistert.
Ja.
Ja, also schaut euch Videos an von Dave Tate, von Louis Siemens, das ist natürlich der Hardliner, das ist super Hardliner, ja. Eventuell auch Videos von Mike Tushira, da gibt es sehr viel über Emerging Strategies, auch sehr gute Podcasts, gemeinsam, wo er mit Eric Helms und so weiter drüber philosophiert, kann euch nur ins Herz legen, oder wir euch nur ins Herz legen, und meldet euch bei uns, dann reden wir über weitere Trainingssysteme. Die Hassthemen haben wir aufgespart.
Ach so, ja. Wir haben uns versöhnlich gesprochen eigentlich.
Das ist sehr gut, ja. Ist eh viel, ja, besser. Ja.
Negativität gibt es eh genug im Leben.
Ja, richtig. Soll alle scheißen gehen.
Yes. Da bin ich drüber.
Ja, das Einzige, was mich interessiert, ist, dass ich wieder trainieren gegangen.
Dauert noch ein bisschen, aber dann musst du jetzt durch. Aber
nächste Woche geht es wieder.
Ja, nächste Woche geht es sicher wieder. Ich gehe jetzt runter und mache einen schweren Zweier im Shirt.
Das ist natürlich extrem geil.
Auf Brettl nehme ich noch dazu.
Ah, das ist sehr geil. Also, nur für alle, weil ich habe die Frage oft gestellt bekommen, nach welchen Trainingssystemen ich früher trainiert habe, ich geniere mich fast dafür. Ich war ein derartiger Programmhopper, das gibt's gar nicht. Am längsten habe ich trainiert, eigentlich mit Mike, muss man sagen. Ja, das war über 4 Jahre.
Wirklich?
Ja, von 2014 bis 2018. Anfang zumindest, ja. 4 Jahre war sicher jetzt, ja, würde ich mehr geeignet dafür sein. Also ich wäre einen besseren Coach als ich haben. Deswegen passt das. Aber damals wahrscheinlich nicht. Also ich war ziemlich ein Programmhopper. Der Vorteil bei dem Ganzen ist, ich habe sehr viele Programme kennengelernt. Der Nachteil ist, ich habe nie richtig gewusst, was für mich richtig super funktioniert. Aber der weitere Vorteil ist, ich bin gespannt, was passiert, wenn ich mal bei einem Programm bleibe.
Ich glaube, das, ja, auch. Und ich glaube, das ist auch was halt schwierig ist, als Athlet und Athletin mitzunehmen, ist, dass man seine athletische Laufbahn nicht an einem halben Jahr festmachen kann. Ja. Und der Mike sagt das auch selber, wenn man sich da ein bisschen über Matching Strategies anfängt zu informieren, wie Periodisierung oder das überhaupt entstanden ist und wie viel wirklich gut wissenschaftlich theoretischer Background dahinter ist, und es ist viel, viel weniger, als man glaubt.
Ganz wenig.
Ja. Vor allem, wenn wir eben drüber sprechen, länger als 6 Monate.
Ja, gar nichts.
Ja. Ja. Und das weiß ja jeder, der irgendwo in einem universitären Umfeld oder sonst irgendwo ist. Kein Mensch kann eine Studie machen, die länger als 6 Monate geht.
Vor allem mit Top-Athleten nicht.
Ja, nein, das sowieso nicht.
Ja.
Ja.
Also, das geht nicht.
Ja. Geht schon, aber es ist, die Rahmenbedingungen ist schwierig.
Ja.
Ja. Würde gehen, wenn ich das mache, aktuell.
Ja.
Ja. Weil wer hat sonst den Zugang zu so einem großen Athletenpool, der schon international aber unterwegs ist?
Die wollen, dass das Mecker das macht und nicht du.
Nein, das ist ja wurscht, das geht ja nicht.
Jawohl,
ja.
Das geht schon.
Aber ja. Nein, die Rahmenbedingungen hat man oft nicht. Bodybuilding ist ja noch viel schwieriger. Ne?
Ja.
Welcher Bodybuilder, lasst sich jetzt einmal sagen, ich mache jetzt ein Jahr von meiner, oder ein halbes Jahr von meiner Offseason, mache ich jetzt meine Studie mit. Ja.
Ja.
Oh nein. Wahrscheinlich
nicht. In dem Sinne, stay tuned und wir hören uns wieder in hoffentlich
bald.
Noch ein paar Zeit, würde ich sagen. Ja. Passt.
Gerne.